Die Nationalversammlung, die das Fundament der liberalen Demokratie sein sollte, ist zu einem Monster geworden. Ein Monster, das das liberale demokratische System zum Einsturz bringt. Jetzt befindet sich Korea in einer prekären Lage und es wäre nicht überraschend, wenn sie sofort zusammenbrechen würde. Liebe Bürger, ich erkläre das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor den Bedrohungen durch nordkoreanische kommunistische Kräfte zu schützen und die schamlosen pro-nordkoreanischen staatsfeindlichen Kräfte auszulöschen, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes plündern und um die freie Verfassungsordnung zu schützen. Mit diesen Worten hat der südkoreanische Präsident Yoon am 3. Dezember überraschend das Kriegsrecht verhängt. Und nur einen Tag später hob er vom Parlament unter Druck gesetzt das Kriegsrecht auch schon wieder auf. Es scheint Chaos in Südkorea zu herrschen. Doch was genau ist in Südkorea eigentlich passiert und wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich mit Thomas Yoshimura, dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul, Südkorea. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut im Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Und wegen der aktuellen Ereignisse haben wir diese Folge spontan dazwischen geschoben. Dafür einen ganz besonderen Dank an das Politische Bildungsforum im Saarland und das Auslandsbüro in Seoul der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte: Bewerten Sie uns. Mit Ihrem Votum können wir noch mehr Hörerinnen und Hörer gewinnen und mehr Menschen mit Informationen und Hintergründen aus aller Welt versorgen. Vielen Dank dafür. Und dann darf ich ganz herzlich begrüßen aus Seoul, Südkorea, Thomas Yoshimura. Einen schönen guten Morgen meinerseits, beziehungsweise guten Tag bei Ihnen. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
Einen wunderschönen guten Morgen an Sie. Vielen Dank, dass wir zusammen sprechen können.
Ja, Herr Yoshimura, wir sprechen, weil am Dienstag habe ich eine Eilmeldung auf mein Handy bekommen. Südkorea verhängt das Kriegsrecht. Und mein erster Gedanke war, oh, jetzt gibt's Krieg. Jetzt haben die Nordkoreaner angegriffen oder was auch immer. Jetzt ist in Südostasien richtig, geht's richtig dahin. Wie haben Sie denn diese Nachricht erlebt? Bei Ihnen war es ja mitten in der Nacht.
Genau, in Korea war es etwa 22:30 abends, als der Präsident überraschend, und zwar für, glaube ich, so ziemlich fast jeden überraschend, auch live im Fernsehen aufgetreten ist und mitgeteilt hat, dass er meint, die Demokratie in Südkorea sei bedroht und es gäbe insbesondere pro-nordkoreanische Kräfte, die auch dafür verantwortlich sind, dass das Parlament gegen ihn arbeite. Wichtig vorweg, es ging nicht um Nordkorea, sondern es geht letztlich um Innenpolitik in Südkorea.
Dann lassen Sie uns doch diese Ereignisse einmal genauer analysieren. Denn mittlerweile, wir sprechen jetzt am Morgen des 6. Dezember, hat das Parlament den Präsidenten dazu gezwungen, das Kriegsrecht wieder aufzuheben. Das hat er auch gemacht und jetzt herrscht politisches Chaos. Aber lassen Sie uns mal die Hintergründe genauer analysieren. Und wir fangen mal ganz vorne an mit dem Mann, der das Kriegsrecht eben aufgerufen hat, mit dem Präsidenten, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Sie können mich da gerne korrigieren, Yoon Suk-yeol. Wer ist denn der Präsident?
Ja, Präsident Yoon ist seit etwa 2,5, jetzt fast 3 Jahren im Amt und damit der eindeutig mächtigste Mann in Südkorea, also der Präsident entscheidet letztlich weitreichend, weil es ein präsidentielles System ist. Er ist direkt gewählt, unterscheidet sich auch von den Wahlen im Parlament. Also er ist nicht direkt von der Mehrheit im Parlament ab. Die fehlt ihm. Er ist gewählt worden ganz knapp vor etwa 3 Jahren dann mit dem Image eines Menschen. Er war Staatsanwalt vorher, hat an Amtsenthebungsverfahren auch gegen eine seiner Vorgängerinnen von der konservativen Seite federführend mitgewirkt, ist aber dann letztlich für die Konservativen in das höchste Amt des Staates gekommen und hat damit auch eine gewisse Durststrecke scheinbar erstmal beendet gehabt für die Konservativen, die seit eben jener Amtsenthebung der Vorgängerin am Boden lagen, und insofern war er ein bisschen Hoffnungsträger und hat viel definitiv anders gemacht als sein Vorgänger. Aber Präsident Yoon ist inzwischen auch der unbeliebteste Präsident der südkoreanischen Geschichte. Zustimmungswerte liegen unter 20%, teilweise bei 16%. Und er arbeitet nicht nur gegen das Parlament, sondern eben auch zunehmend gegen die Stimmung, jedenfalls in der Bevölkerung.
Wenn Sie sagen, er ist für die Konservativen angetreten und hat am Anfang auch vieles anders gemacht als die Vorgängerin, die er ja auch mit verurteilt hat, oder diesen Prozess mit angestrengt hat. Mit welchen Versprechen kam er denn an die Macht? Was wollte er denn? Was war seine Vision für Südkorea, dass die Menschen damals gesagt haben, jawohl, den Mann wollen wir an der Spitze unseres Landes sehen?
Tatsächlich war die unmittelbare Vorgängerregierung die, in dessen Auftrag er erstmal gearbeitet hat. Das heißt, das Verfahren ging wiederum gegen die Präsidentin, die bereits dann 2017 aus dem Amt geschieden ist.
Okay.
Was hat er anders gemacht? Es ist vor allen Dingen ein riesiger Unterschied in der Außenpolitik sichtbar. Das bekommt man auch teilweise in Europa und an der Welt mit. Denn das Verhältnis zu Nordkorea ist eines der wichtigsten Themen in der Außenpolitik. Und da setzte Präsident Yoon auf Stärke, also auch da das starke Image, die Abschreckung. Das ist das, worüber man auch dann hört, wie ein gegenseitiges, auch starkes Auftreten gegen Nordkorea anders war als vorher, wo es eher auch Kompromissbereitschaft unter der Vorgängerregierung gab. Dann ist ganz klar anders, dass Yoon darauf Wert gelegt hat, das Wichtigste in der Außenpolitik für Südkorea ist die Allianz mit den USA. Man ist Wertepartner und man möchte auch die Demokratie und die Werte der Demokratie auf der Welt mitvertreten. Das gilt dann auch für den Systemwettbewerb etwa mit China. Und das Verhältnis zu China ist auch schlechter, als es vorher unter der Vorgängerregierung war. Und nicht ganz zuletzt ist das Verhältnis zu Japan deutlich besser. Es war vorher auf einem Tiefpunkt unter der Vorgängerregierung. Jetzt ist es so gut wie vielleicht noch nie zwischen den beiden Ländern, wo es immer sehr schwierig war. In der Innenpolitik ist er nicht sehr weit gekommen. Versprochen hatte er auch da wirtschaftliche Verbesserungen. Das Land hat Probleme, was Preisniveaus anbelangt. Es gibt jetzt auch Probleme, was das soziale System anbelangt. Südkorea hat die niedrigste Geburtenrate der Welt. Da hätte man etwas tun müssen. Da wurde auch erwartet, dass die Regierung etwas tut. Aber auch wegen der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament und einer großen Polarisierung zwischen seiner Regierung und der Opposition ist er da nicht so weit gekommen.
Damit haben Sie auch schon die nächste Frage im Prinzip beantwortet. Die Herausforderungen, die er im Prinzip hatte, also so wie das jetzt klingt, war er ja außenpolitisch einigermaßen erfolgreich, wenn man jetzt auf diplomatischer Ebene betrachtet. Wie sieht es denn wirtschaftlich aus? Südkorea selbst ist ein Technologiegigant. Halbleiter, Teile für Schiffe oder Autos, Maschinen, Petrochemie wird in alle Welt exportiert. Also ein ähnliches System wie in Deutschland, also sehr stark auf Export. Nach China, Sie haben es angesprochen, da ist das Verhältnis nicht mehr so gut. In die USA, aber auch nach Europa. Wenn wir uns mal die Wirtschaft ansehen, boomt die Wirtschaft in Südkorea oder gibt es auch hier größere Probleme?
Also insgesamt steht Südkorea sehr gut da. Man muss sich anschauen, welche enormen, beachtlichen Fortschritte das Land gemacht hat. Das zum Ende des Koreakriegs, das war in den 50er Jahren, noch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört hat, dann ein Wirtschaftswunder geschafft hat und inzwischen die 10. größte Volkswirtschaft der Welt ist. Und selbst natürlich die Probleme, die auch Südkorea hatte im Zuge der Pandemie, relativ gut auch verkraftet hat. Es setzt auch auf, das haben Sie gesagt, zukunftsfähige Industriebereiche. Dazu gehört natürlich die Halbleiterindustrie, die etwa ein Viertel auf jeden Fall des Wirtschaftsprodukts ausmacht, aber auch auf Dinge wie Schiffsbau, die jetzt und Containerschiffe, die dann auch weltweit gefragt sind natürlich. Und da ist Südkorea sicherlich kein Problemfall. Was problematischer ist, ist dann auch die Verteilung, aber des Wohlstands, die Frage, wie denn auch die Zukunftsaussichten und die Wahrnehmung davon aussieht, dass auch die Bevölkerung, vor allen Dingen die jüngere Bevölkerung, die es noch gibt, trotz einer schwierigen Alterspyramide, aber was die erwartet, inwieweit sich das Wachstum so fortsetzt, wie es es bisher getan hat. Das ist eher ein Abflachen, das ist Sorge um Arbeitsplätze, zumindest um die, die den Ansprüchen genügen. Das sind Fragen Kosten von Bildung und Kosten von Wohnen und natürlich auch von Energie in diesen Tagen. Und da sind die Problemfälle, die letztlich für die Regierung die Herausforderung darstellen.
Wenn wir mal auf auch Europa und auf Deutschland blicken, welche Rolle spielt denn Südkoreas Wirtschaft für uns hier im Westen?
Also das eines der oder ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass Südkorea das erste Land in Asien war, mit dem die Europäische Union ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. Und das läuft auch sehr gut. Das ist inzwischen etwas älter. Man könnte es dann aktualisieren wollen, aber deshalb wurden dann jetzt Digitalpakte geschlossen. Ein Digitalpakt zum Beispiel geschlossen. Da liegt letztlich ja auch die große Bedeutung für Südkorea. Also Halbleiter, Halbleiter, Halbleiter. Aber Innovation insgesamt und alles, was daraus dann auch gemacht werden kann. Da ist Südkorea stark. Ansonsten sind es ähnliche Stärken auch letztlich wie in Deutschland. Das heißt, auch da gilt Automobilindustrie und auch gut noch mehr der Schiffsbau, wie gesagt, ist relevant, aber auch im Maschinenbereich sind da Stärken. Schiffsbau zum Beispiel ist ein Feld, in dem Südkorea ganz besonders nicht nur für Deutschland, aber auch für andere, die Alternativen zum Beispiel zur Volksrepublik China suchen, interessant. China dominiert auch da zum Beispiel den Markt auf Platz 2 und 3, kommen Japan und eben Südkorea. Also von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Partner, gerade dann, wenn man sich anschaut, wo wollen wir diversifizieren, weil es eigentlich nur ein Partner, sondern ein Wertepartner für Deutschland ist.
Also das heißt für uns eigentlich ein wahnsinnig interessantes und vor allen Dingen ja dann auch wichtiges Land im großen asiatischen Raum. Wie steht es denn aber um die Gesellschaft in Südkorea? Sie haben eben schon so ein paar Dinge angedeutet. Sie haben gesagt, die Demografie ist eines der Probleme, eine überalternde Gesellschaft. Sie haben aber auch eine gewisse Polarisierung benannt. Was wären denn aktuell die größten Herausforderungen gesellschaftlich in Südkorea?
Also gesehen ganz klar, Geburtenrate 0,7. Das ist mit Abstand schlechter als irgendwo oder niedriger als irgendwo sonst auf der Welt. Das ist eine riesige Herausforderung, weil der Wohlstand des Landes jetzt noch nicht so breit und weit und lang verteilt ist, wie auch in anderen ähnlich alternden vielleicht Gesellschaften, zum Beispiel in Deutschland. Wir altern ja auch schnell. Aber das ist noch gravierender natürlich, wenn der Wohlstand noch nicht so lange anhält. Und das habe ich ja geschildert. Also da auf jeden Fall eine große Frage, kombiniert mit einer extremen Konzentration der Bevölkerung auf die Hauptstadt Seoul. Südkorea hat etwa 50 Millionen Einwohner und 25 Millionen davon wohnen in Seoul und der unmittelbaren Umgebung. Und das macht natürlich die Überbevölkerung letztlich auf der einen Seite besonders stark, dass allerdings auch in Seoul die Geburtenrate niedrig und unter 1 liegt, macht das eine besonders schwierige Kombination, was Demografie anbelangt. Die Polarisierung, die ist vor allen Dingen politisch dann zwischen den beiden Lagern, die sich aber dann auch geografisch mehr oder weniger im Land aufteilen zwischen einem West- und einem Ostteil sozusagen in Korea. Und auch das hat natürlich dann, abgesehen von den Unterschieden zwischen Stadt und Land, dann auch nochmal Reibungspotenzial zwischen den Bevölkerungsteilen. Letztlich bei allen möglichen landesweiten Wahlen sieht man also auch unterschiedliche Richtungen. Und ansonsten ist die Generationenfrage wichtig. Das heißt, die älteste Generation ist dann auch eher konservativ. Eine mittlere Generation hat die Demokratisierung des Landes vor allen Dingen prägend auch miterlebt, mitgeprägt und ist tendenziell eher progressiv. Und dann ist da die Jugend, die schwierige Aussichten hat, die nicht in der Mehrheit ist und die auch politisch nicht zufrieden ist mit der Polarisierung. Und das macht einen Generationenkonflikt letztlich schwelend. Und die Frage, wie kommt man damit gut zurecht? Es gibt auch Fragen zwischen den Geschlechtern, die aber auch in einer besonderen Art auf sich ausspielen da in Korea.
Welche Rolle spielt denn Migration in Südkorea? Wenn Sie sagen, dass die Geburtenrate derart niedrig ist, dann würde das ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass es immer weniger Arbeitskräfte gibt und wahrscheinlich viele freie und unbesetzte Stellen, insbesondere bei Fachkräften. Wie sieht das in Südkorea aus? Ist das ein typisches Einwanderungsland oder haben die da tatsächlich eher ein Problem, dass sie noch mehr Arbeiter bräuchten?
Also es ist definitiv kein Einwanderungsland, ganz im Gegenteil. Das eine ist die Geografie. Korea ist nicht nur eine Halbinsel, sondern dadurch, dass der Norden der Halbinsel durch Nordkorea abgedeckt ist, ist Korea faktisch eine Insel. Das heißt, Einwanderung ist jetzt auch nicht traditionell historisch so einfach möglich. Dazu kommt ein kultureller Aspekt, das heißt, dass die Einheitlichkeit und die Besonderheit auch der koreanischen Kultur und die Einheitlichkeit der Bevölkerung auch als etwas sehr Prägendes, auch etwas national sinnstiftendes letztlich gesehen ist. Das heißt, es gibt nur kleine Minderheiten und die Diskussion, die es gibt, die Alterung anzugehen, natürlich auch mit Einwanderung. Das ist auf einem relativ geringen Niveau, das dann geschaut wird, na gut, aus Südostasien oder Südasien gegebenenfalls dann auch zu fördern, Einwanderung, weil Arbeitskräfte und vor allen Dingen natürlich auch Fachkräftemangel besteht und enorm zunehmen wird. Aber das ist letztlich nicht der Weg, den Südkorea wirklich geht. Die Frage ist dann eher, gibt es Lösungen zum Beispiel mit Technologie, Automatisierung? Das sind Dinge, die auch gerade in Südkorea dann besonders verfolgt werden.
Jetzt müssen wir noch ein Thema ansprechen, das immer wieder genannt wurde und wenn man an Südkorea denkt, natürlich immer mitschwingt. Das ist der Norden. Sie haben es eben gesagt, Südkorea ist eigentlich de facto eine Insel, obwohl es eine Halbinsel ist, weil im Norden sitzt Nordkorea. Die befinden sich de facto seit den 50er Jahren in einem Krieg, der eingefroren ist. Wie ist denn die aktuelle Lage mit Blick über die Demarkationslinie hinaus? Ist der Konflikt heiß? Entwickelt er sich weiter oder ist das, naja, immer so eine vage, aber doch stabile Balance?
Nein, wir sind seit einigen Jahren schon in einer besonderen Eskalation. Also die Faktenlage haben Sie beschrieben. Gibt einen Waffenstillstand seit 1953, der nie zu einem Frieden geworden ist. Faktisch ist damit immer noch Kriegszustand zwischen den beiden Hälften. Die aktuelle Lage ist insofern besonders schlecht, als dass, wenn man sich vielleicht erinnert, dass der jetzt wieder gewählte US-Präsident Donald Trump seinerzeit mit dem nordkoreanischen Diktator Gipfeltreffen veranstaltet hat. Das war 2018, 2019, aber gescheitert ist. Und seitdem ist Funkstille. Und das gilt auch zwischen den beiden Koreas. Da gibt es ohnehin nirgendwo besonders Kontakte, wie etwa zwischen Ost- und Westdeutschland, auch während der Teilung. Also grundsätzlich sehr, sehr wenig und in den letzten 5 Jahren letztlich nichts. Stattdessen immer mehr Provokationen, Raketentests, von denen man auch in deutschen Medien mitbekommt, enorme Zahlen, rekordhaft sozusagen in die Höhe geschnellt, was Nordkorea dort getan hat. Besonders eskaliert dann, dass Nordkorea aufgegeben hat, das Ziel einer Wiedervereinigung und stattdessen sich seit Jahresanfang 2024 auf einen Krieg vorbereitet, das immer wieder auch sagt und deutlich macht durch neue Entwicklungen und neue Kräfteschau, die es betreibt. Und dann eine Stufe noch mal viel weiter, die, glaube ich, zur Überraschung aller kam, ist, dass Nordkorea entschieden hat, Soldaten zur Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu entsenden. Nach bereits Waffen und Material, also auch nordkoreanische Uniformierte in russischen Uniformen, aber im Kampf gegen die Demokratie und gegen die Ukraine in Europa. Das ist eine Eskalation noch mal mehr. Insofern, eigentlich hätte auch da man genug zu tun, sich mit diesem Problem zu beschäftigen.
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nämlich der Frage, warum hat der Präsident überhaupt dieses Kriegsrecht ausgerufen, müssen wir noch einen letzten kleinen Schwenk in die Geschichte Südkoreas machen. Denn es gibt kaum einen Präsidenten des Landes, der nicht am Ende entweder umgebracht wurde oder im Gefängnis gelandet ist. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wurde das Kriegsrecht seit 50 Jahren nicht mehr ausgerufen, obwohl Sie ja, wie gesagt, beschrieben haben, eigentlich sind die beiden Länder im Krieg. Aber dieses Kriegsrecht an und für sich wurde schon lange, lange nicht mehr ausgerufen. Um das einmal zu verstehen aus der deutschen Sicht, wenn wir in südkoreanischen Maßstäben denken, wie ungewöhnlich war denn tatsächlich die Aktion des südkoreanischen Präsidenten in dieser Woche, das Kriegsrecht auszurufen? War das wirklich so ungewöhnlich, wie ich mir das gedacht habe? Oder ich mir dachte, oha, jetzt geht's aber los? Oder ist das so in Südkorea, naja, okay, schon irgendwo eine gewisse Stufe, aber mit allem, was wir jetzt besprochen haben, auch so diesem Blick immer nach Norden, ja, verhältnismäßig in einer gewissen Reihe, die jetzt zumindest nicht ganz außergewöhnlich ist, Fragezeichen.
Also das Mittel war völlig außergewöhnlich, unangemessen jedenfalls, aber auch, ich glaube, für die meisten undenkbar. Das sind auch Reaktionen in O-Tönen letztlich der Südkoreaner darauf, dass, als sie das mitbekommen haben, dass sie das nicht glauben wollten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie gesagt, relativ spät, das kann ja alles nicht ernst sein. Das letzte Mal, dass das Kriegsrecht ausgerufen wurde, war Südkorea noch keine Demokratie. Das war also in den frühen, beziehungsweise Ende der 70er, Anfang der, bis dann 1980 galt das, aufgrund eines Attentats auf den Präsidenten, auf einen Präsidenten damals. Das waren Zeiten, in denen ein Präsident nach dem anderen auch durch Attentat umgekommen ist. Das heißt, das waren ganz andere Verhältnisse. Südkorea, eigentlich ist es eine gefestigte Demokratie. Das hat sich Dienstagnacht auch bewiesen. So viel noch mal kurz angedeutet schon. Also insofern, dass jetzt noch mal ein Präsident und dann so im Alleingang und so zur Überraschung zu allen anderen, für alle anderen Kriegsrecht ausruft, das war völlig aus einer Entwicklung heraus. Natürlich gibt es Hintergründe dafür. Die Polarisierung, weil ich ja schon gesagt habe, es ist eine innenpolitische Frage. Es hat eben nicht wirklich etwas mit Nordkorea zu tun. Aber auch in diesem Kontext ist das keine Normalität für Südkorea.
Das wäre jetzt natürlich auch die nächste Frage. Ja, wenn wir uns all diese Faktoren ansehen, die wir gerade besprochen haben, die wirtschaftliche Lage, die Gesellschaft mit der überalternden Gesellschaft und der Polarisierung, der Konflikt mit dem Nachbarn im Norden, die Geschichte Südkoreas und anschließend die Person des Präsidenten, mit welchem Ziel, also warum hat Jun das Kriegsrecht ausgerufen? Was hat er denn damit bezwecken wollen? Weiß man das mittlerweile oder ist das auch noch relativ vage und keiner versteht so richtig, was er damit eigentlich wollte?
Also was dann wirklich die Vorstellung war, wie sich das bestenfalls entwickeln sollte, ich glaube, das ist etwas schwierig zu begreifen. Und jedenfalls habe ich noch keine Erklärung, von der ich sage, dass sie einleuchtet. Die Richtung ist relativ deutlich. Zum einen ging es darum, das Parlament in der Arbeit zu behindern. Das hat er ja auch letztlich in seiner Ansprache schon gesagt. Das Problem sei ein Parlament, das laut Vorwurf unterwandert von pro-nordkoreanischen Elementen gegen die Regierung und damit gegen die Demokratie arbeite. Also das Parlament aufzuhalten auf der einen Seite und zum anderen gab es wohl auch Befehle, einfach politische Wettbewerber festnehmen zu lassen und auch die dann letztlich daran zu hindern, dass sie weiter gegen ihn arbeiten. Er wollte oder hätte in diesem Zustand des Kriegsrechts dann auch Versammlungen, Demonstrationen verbieten können, die sich gegen die Entscheidung oder gegen ihn richten. Das sind alles Dinge, die letztlich seine Arbeit bisher erschwert haben und wo man dann vermuten kann, er wollte es mit diesem Mittel tatsächlich.
Wie sehen denn die politischen Verhältnisse jetzt nach diesen Ereignissen aus? Stehen jetzt alle Parteien geschlossen gegen ihn oder gibt es tatsächlich auch Befürworter, vielleicht auch aus seiner eigenen Partei, die sagen, naja, okay, außergewöhnliches Mittel, vielleicht ein bisschen extrem, aber im Grunde hat er nicht ganz Unrecht.
Dafür würde ich nochmal schauen, wie die Nacht am Dienstag ist, dann abgelaufen ist. Das heißt, er hat um etwa 10:30, wie gesagt, das Kriegsrecht erklärt, das dann ab etwa 11 Uhr abends offiziell galt. Und das wurde so interpretiert, auch, dass das Parlament nicht zusammenkommen darf. Es haben sich aber trotzdem 190 von 300 Abgeordneten den Weg ins Parlament gebahnt, teilweise unter abenteuerlichen Bedingungen gegen militärische Einsatzkräfte, die da vor Ort waren. Im Parlament, das habe ich gesagt, ist eigentlich die Opposition in der Mehrheit. 192 Abgeordnete von 200 sind von der Opposition und nur 108 Abgeordnete sind von der Regierungspartei. Von den 190, die sich da zusammengefunden haben, waren 170 aus der Opposition etwa, ich glaube 172 waren es, und 18 aber auch von der Regierungspartei und darunter auch ganz klar der Führer der Regierungspartei, der gesagt hat, diese Erklärung des Kriegsrechts ist illegal, ist gegen die Verfassung und wir können das nicht akzeptieren. Und das Parlament hat dann diese 190 Abgeordneten, die es geschafft haben, in den Saal zu kommen, haben einstimmig das Kriegsrecht, gegen das Kriegsrecht widersprochen. Und zwar schon um 1 Uhr morgens. Das heißt, 2,5 Stunden, nachdem es ausgerufen war, hat das Parlament gezeigt, alle im Parlament, die es geschafft haben, wir stehen dagegen und wir wollen die Demokratie beschützen. Im Nachgang jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, was dort passiert ist. Das eine ist, dass die Opposition beschlossen sich entschieden hat, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Das wird wahrscheinlich morgen am Samstag zur Abstimmung kommen. Und die Frage ist, ob sich mindestens 8 oder mehr Abgeordnete der Regierungspartei entscheiden, dafür zu stimmen, weil dann das nötige Quorum, die 2/3-Mehrheit erreicht werde, um diese Entscheidung zu treffen. Und diese Diskussion, die läuft jetzt gerade noch. Und erst hatte sich die Partei dann dagegen ausgesprochen, beim Amtsenthebungsverfahren mitzumachen. Heute Morgen, am Freitagmorgen, hieß es dann von dem Parteivorsitzenden, dass der Präsident so schnell wie möglich suspendiert werden müsste. Und wer jetzt dann wirklich morgen wie abstimmt, ist eine Frage von einzelnen Abgeordneten. Und es ist noch nicht sicher, wie diese Abstimmung abläuft. Parallel ist natürlich die Möglichkeit da, dass der Präsident sich zum Rücktritt entschließt, weil der Druck nicht nur im Parlament da ist, sondern auch auf den Straßen wächst. Das heißt, wir haben jetzt zunehmende Demonstrationen, die auch an vorherige Amtsenthebungsverfahren, wie eben 2017, durchaus schon beginnen zu erinnern. Und dieser Druck wird sich weiter aufbauen, vor allen Dingen, wenn nichts passiert oder falls die Abstimmung morgen scheitert. Und gleichzeitig zu diesen politischen Prozessen laufen auch bereits strafrechtliche Fragen. Ist das, was Präsident Jun getan hat, auch wieder genug für eine Anklage gegen ihn? Wir haben es gesagt, das ist den meisten seiner Vorgängern dann passiert. Aber wird es ihm jetzt noch im Amt auch passieren, dass er wegen Hochverrat gegen die Republik Korea angeklagt
wird? Verrückt, was das alles auch für Konsequenzen danach sich zieht und für Diskussionen und Debatten. Wenn man sich die Kommentare in den Zeitungen auch anliest, gibt es ganz unterschiedliche, oder so unterschiedlich sind sie gar nicht, sie sind eigentlich relativ eindeutig in der Interpretation dessen, dass sie nicht ganz nachvollziehen können, was der Präsident da eigentlich wollte und sich aber alle einig sind, dass in Südkorea die Demokratie letztlich funktioniert hat und dass die Demokratie stabil ist. Ist das auch die Interpretation, die in Südkorea vorherrscht, oder sieht man das Ganze tatsächlich auch als Staatskrise, als eine Krise der Demokratie in Südkorea?
Nein, ich glaube, das wird nicht so gesehen. Es ist allerdings dann wiederum ein Teil der Rhetorik, dieser aufgeladenen Rhetorik schon der letzten Jahre, dass die Regierung als undemokratisch verstehen ist und Präsident Jun auch im Besonderen, aber auch der politische Gegner insgesamt sehr schnell in Kategorien kommunistisch auf der einen Seite und dann halt diktatorisch, antidemokratisch, extrem auf der anderen Seite. Das ist letztlich auch in den Medien zu finden, in den koreanischen. Das heißt, dass da auch Probleme sehr, sehr groß, selbstverständlich schnell beschrieben werden. Ich glaube, man ist sich aber einig, dass man hofft auch darauf, dass das Urteil bleibt, dass jedenfalls das Parlament gesichert hat und damit Demokratiestärke bewiesen hat. Und dann auch jetzt zumindest das Militär, das dann wieder eine Problemfrage war, warum ist es dem Befehl gefolgt und hat das Parlament besetzt, sich jetzt zumindest so eingelassen hat, dass es eine zweite Erklärung des Kriegsrechts, von der die Rede war, dann nicht mehr mitmachen würde, sondern sich dem widersetzen würde. Also zumindest jetzt zeigen möchte, dass es aus der Erfahrung gelernt hat, die es gerade wieder gemacht hat, aber dass die wiederum nötig war, ist durchaus auch ein Anlass, darüber zu sprechen, welche Rolle hatte das Militär.
Wenn wir nochmal auf das blicken, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich dass Nordkorea sich mehr und mehr aktiv auf einen Krieg vorbereitet, wie sehr schwächt denn das, was wir gerade in Südkorea erleben, das Land? Und kommen wir denn vielleicht durch diese Aktion einem Krieg zwischen den beiden Koreas eventuell näher? Und muss das Kriegsrecht vielleicht demnächst wirklich und zwar ernsthaft ausgerufen werden, weil nämlich dann Krieg herrscht?
Südkorea betont das, weist darauf hin und betont, dass es keine ungewöhnlichen Aktivitäten jetzt in Nordkoreas gibt. Dass also die Verteidigungsfähigkeit Südkoreas vollständig gegeben ist, obwohl jetzt auch schon der Verteidigungsminister ausgetauscht werden muss. musste infolge der Ereignisse, aber dass trotzdem das Land verteidigungsfähig bleibt, selbst wenn etwas passieren sollte. Danach sieht es, wie gesagt, zum einen noch nicht aus. Erstaunlicherweise ist es sogar noch sehr ruhig, was eine Reaktion aus Pyongyang anbelangt. Also es gibt keine Propagandawelle, mit der man rechnen sollte, die sich eben wenigstens darüber ein bisschen die Hände reibt, lustig macht, was gerade in Südkorea passiert und Präsident Yoon angreift, von dem immer wieder berichtet wurde, dass er ja keine Unterstützung in der Bevölkerung hat und sowieso gegen das Volk arbeitet und deshalb verhasst ist, auch in Nordkorea durchaus. Aber heißt das, es gibt keine Möglichkeit, dass es jetzt noch zur Eskalation, sogar zum Krieg kommt? So würde ich nie mit Sicherheit sprechen, nach dem, was in den letzten Monaten aus Nordkorea gesagt wurde. Wenn die Unruhe in Südkorea anhält und das tatsächlich zu einer umgreifenden Instabilität wird, dann wäre das sicherlich auch in Sicherheitsfragen ein Problem. Eine andere Seite sind Spekulationen der Art, dass eine Eskalation natürlich auch in Südkorea dann wieder ablenken könnte. Aber das halte ich für eher unwahrscheinliche Geschichten, dass also Präsident Yoon entscheiden könnte, zu eskalieren, damit niemand ihm das Amt streitig macht jetzt. Aber das sind eher unwahrscheinliche Entwicklungen. Ich gehe davon aus, dass sich die Situation hoffentlich in Seoul schnell friedlich jetzt dann auch und demokratisch klärt und dass das dann keine Gelegenheit wird, dass es in Korea jetzt deswegen zu tun.
Herr Yoshimura, allerletzte Frage. Wir sprechen jetzt am Freitag. Sie sagen, am Samstag entscheidet sich, was mit dem Präsidenten wahrscheinlich passiert. Wenn er zurücktritt oder wenn ein Misstrauen gegen ihn ausgesprochen wird, wird es dann Neuwahlen geben? Und wenn ja, wie schnell geht das? Also wann wird dann eventuell neu gewählt?
Also das kommt darauf an, wenn er zurücktritt, geht das schneller. Dann muss innerhalb von 2 Monaten eine Neuwahl stattfinden. In der Zwischenzeit übernimmt dann jedenfalls der Premierminister kommissarisch das Amt, soweit ich das jetzt sagen kann, auch in jeder Lage. Solange der jetzt nicht auch zurücktritt, dann wird es, glaube ich, nochmal komplizierter. Was passiert, wenn der Präsident nicht zurücktritt, aber das Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird? Dann ist es noch nicht endgültig, sondern muss nochmal bestätigt werden, unter anderem auch vom Verfassungsgericht, das zu allem Übel nicht vollständig besetzt ist, so dass man dann wieder schauen muss, wie kann denn dieser Prozess dann geordnet ablaufen? Und von daher ist wahrscheinlich die schnelle Lösung damit dann noch nicht gegeben. Schauen wir ein paar Jahre zurück. Das letzte Amtsenthebungsverfahren hat etwa 3 Monate gedauert. Das heißt, von einer Lösung bis übermorgen ist nicht die Rede. Aber erst mal schauen, was morgen passiert.
Herr Yoshimura, vielen, vielen herzlichen Dank nach Südkorea für das interessante Gespräch und den Einblick in die Wirtschaft, die Geschichte, die Gesellschaft und vor allen Dingen auch die politische Lage aktuell in Südkorea, nachdem der Präsident zuerst das Kriegsrecht ausgerufen hatte, vom Parlament zurückgerufen wurde und es dann wieder zurückgenommen hat. Herzlichen Dank und wir hoffen, dass das alles ruhig und möglichst demokratisch über die Bühne geht, demnächst in Südkorea. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Wiederhören.